Willkommen zum Energiezone-Podcast, heute mit Björn Weide von LynkTech bzw. von Smart Meter Now bzw. von Enercity. Er vertritt also ganz viele Unternehmen, unter anderem das riesige Stadtwerk von Hannover. Und wir reden darüber, wie der Smart Meter Rollout ein bisschen beschleunigt werden kann, was die klassischen Transformationsaufgaben in so einem Stadtwerk sind und wie man auch als Mensch mit E-Commerce-Hintergrund, das hat nämlich Björn, im Energiesektor erfolgreich werden kann. Ich habe wieder eine ganze Menge gelernt. Viel Spaß dabei. Björn, willkommen zum Energiezone-Podcast. Ja. Heute hier an einem sehr, sehr warmen Tag, wahrscheinlich mit Solarüberschuss, aufgenommen in Hamburg. Du hast auch einen Hintergrund im E-Commerce und bist jetzt im Energiebereich gelandet. Guckst du das genauso strategisch an wie ich, der gesagt hat, E-Commerce eher schwierig in den nächsten 10 Jahren, Energie sehr spannend, oder wie bist du da reingekommen?
Ach, ich weiß nicht, ob ich so super strategisch war, aber es war schon so, nach meiner Zeit bei Connox in Hannover, habe ich schon überlegt, was ich so mit meiner zweiten Lebenshälfte beruflich noch machen will. Und da war das Thema Energie ganz weit vorne. Ich habe mich da aktiv auch umgeguckt, was es für Themen gibt, und auch zum Glück bei Enercity, es ist eine Enercity-Tochter, bei der ich jetzt bin, was gefunden. Und das gibt mir schon auch ein gutes Gefühl, ein Teil dieser Energiewende, die Enercity sehr stark mit vorantreibt, sein zu können. Und ja, das habe ich aber ehrlich gesagt dann erst hinterher so richtig festgestellt, ist die Energie ja nicht nur wegen der Energiewende ein Thema, sondern jetzt auch umso mehr noch beim Thema KI ein ganz zentrales. Insofern ist mein zweites wichtiges Thema KI damit fast eins zu eins verbunden. Das kam dann aber, der fügte sich so stehen.
Okay, und wir haben uns ja, du müsstest dein Mikro noch ein bisschen nach oben ausrichten, damit das du noch besser aufgenommen wirst. Wir haben uns ja online schon ein, zwei Mal geschrieben über das Thema Smart Meter Now. Das ist ein Projekt von LynkTech. LynkTech gehört irgendwie zu Enercity, den habe ich gesehen. Enercity, irgendwie ein riesiges Energieunternehmen, aber eigentlich ein Stadtwerk. Erzähl doch mal dieses ganze Gebilde sozusagen. Yeah. In welche Schublade müssen wir dich einsortieren?
Mich, nicht in die wahrscheinlich Digitalo-Schublade. Also wenn ich einen roten Faden habe im Lebenslauf, dann im Digitalen, habe Informatik studiert, auch als Softwareentwickler richtig gearbeitet und auch selber programmiert. Dann bin ich zu Xing nach Hamburg gewechselt, zweite oder dritte Station. Habe da so die Produktmanagement-Brille bekommen, war eine super spannende Phase. Oh Gott, wie lange ist das jetzt schon her? Da hat gerade Lars Hinrichs an Stefan Groß-Seeberg übergeben. Ich habe so diese erste große Skalierungsphase mitgemacht, mit so Koryphäen aus dem Silicon Valley, Produktmanagement von der Pike aus auf da gelernt. Und das begleitet mich bis heute. Das war so der Schritt vom Tech, also ein Tech-Guy, der wirklich aus einer technologischen Brille guckt, auf jemanden, der so in between ist und so Business- und Kundenbrille auf Technologie anwendet. Und das habe ich nicht mehr losgelassen. Und dann lange in Hannover, Smartsteuer, noch ein ganz anderes Thema, Steuererklärung. Manchmal weiß ich gar nicht, wie ich dazu gekommen bin. Das ist jetzt nicht mein Lieblingsthema, aber mich reizen Themen, wo ich das Gefühl habe, ich kann mit meiner Brille, mit meiner vielleicht auch meinem besonderen Blick auf Themen irgendwie Lösungen schaffen für Dinge, die vorher unangenehm waren. Und Steuererklärung gehört ganz sicher dazu. Und mit dem Mindset bin ich in die anderen Themen dann auch rangegangen und jetzt beim Thema Energie gelandet, als ja Fachfremder, wie du ja auch, ne? Ich glaube, das tut der Branche aber ganz gut, wenn so ein paar Leute von außen mit einem anderen Blick mal auf Themen gucken. Denn diese Stadtwerkvergangenheit, die du ansprichst, die wirst du natürlich als so ein Unternehmen mit 3.500 Leuten jetzt auch nicht über Nacht los. Aber, muss ich jetzt mal lobend in der City auch erwähnen, ist jetzt nicht nur in Hannover einfach im Stadtbild sehr präsent, sondern auch beim Thema Erneuerbare investieren wahnsinnig viel, meinen das ernst mit der Energiewende.
Erzähl mal ganz kurz, was gehört alles zu Enercity, bevor wir zu LynkTech kommen? Gibt es ein Wärmenetz in Hannover, was die irgendwie betreiben?
Ja, Wärmewende ist mit das zentrale Thema neben der Energiewende selber.
Also Wärme verkaufen die, Strom betreiben die wahrscheinlich dann,
ja, das Netz in Hannover? Ja, Gas auch immer noch, Gas. Aber immer weniger, genau. Mhm. Und ist halt ein vollwertiges Häkchen-Stadtwerk mit eigenem Netzbetreiber und
Stellbetreiber. Irgendwo hatte ich noch gelesen, es gibt auch Produkte, die der Stadtwerk verkauft, die auch in Konkurrenz zu so einem 1,5 Enpal und Co. stehen. Also kannst du dich auch bei Enercity versorgen mit einer Solaranlage, ist das richtig?
Ja, mit Partnern dann, ne? Ja. Also keine eigene Produktion, aber ja, das wird auch immer weiter ausgebaut. Das Thema HEMS, also Home Energy Management Systeme, ist einfach das zentrale Thema, deswegen auch der Push Richtung Smart Meter und so ist einfach als technologische Grundlage wahnsinnig wichtig. Enercity ist da, glaube ich, sehr strategisch und schon sehr lange unterwegs, weil sie eben auch so wahnsinnig viel investiert in den Ausbau von Erneuerbaren. pusht sie eben auch die Themen, die drumherum stehen, und glaube ich, hat sehr früh verstanden, dass der strategische Zugriff auf den Kunden wahnsinnig wichtig wird, ne? Weil Energie für unser Eins, der jetzt nur Nutznießer ist, ist ja ein austauschbares Commodity-Produkt, ne?
So. Und dann baut Enercity ein eigenes Hems oder ein White Label Hems, oder wie funktioniert das?
Ja, mit Partnern wieder zusammen, aber das Ziel ist schon, mit Enercity am Endkunden so auftreten zu können, dass sie werden vollwertiges Angebot haben. Das erweitern wir sukzessive.
Ist dann aber als Stadtwerk relativ einzigartig, weil so viele Stadtwerke in Deutschland, die so weit gehen, also so stark vertikalisieren, gibt es, glaube ich, nicht, oder?
Ist jetzt nicht mein Thema. Ich bin ja auf der digitalen
Ecke. Weil die meisten haben ja dafür gar nicht die Kapazitäten, da jetzt noch irgendwie sich zu überlegen, wie machen sie die Hemmschicht. Also müssten sie jetzt ja eigentlich, weil durch 14a und diese flexiblen Netzentgelte musst du ja irgendwie als Energie, wenn du auch der Energielieferant bist, da musst du irgendwie in der Lage sein, abzurechnen mit dem Kunden.
Genau.
Aber diese Erkenntnis, die Kundenschnittstelle ist eigentlich das Wertvollste an dem ganzen Prozess und nicht die verkaufte Kilowattstunde. Das ist, glaube ich, nicht Common Sense in der Stadtwerkeszene.
Das mag sein. Es kann sich ja ehrlicherweise auch nicht jeder leisten, dieses Spiel nicht mitzuspielen, was sonst alle anderen spielen müssen, bei Check24 und Co. immer der Billigste sein zu müssen. Aber das ist schon vor Jahren eingeleitet worden und strategisch, glaube ich, auch ganz sauber umgesetzt, schon vor Jahren begonnen, sodass wir jetzt schon relativ weit sind. Und LyncTech als Tochterunternehmen vor 6 Jahren, glaube ich, gegründet, schon mit dem Ziel, ein eigenes Angebot zu schaffen. Hatte damals auch noch den Hintergrund, dass SAP angekündigt hatte, aus dem Markt aussteigen zu wollen. War aber immer so angelegt, dass es heißt, naja, wenn wir die Kundenschnittstelle bedienen wollen und den Kunden binden wollen, dann müssen wir dort auch flexibel sein. Und mit den Standardlösungen, die sich eigentlich nur um Abrechnungsthematiken kümmern, wir haben genauesten rechnet, gewinnst ja keinen Blumentopf beim Kunden. Und deswegen zu sagen, wir müssen flexibel bleiben und deswegen auch was Eigenes haben am Endkundenkontakt, das war, glaube ich, so der ausschlaggebende Punkt.
Also und das bezieht sich auf LyncTech. Wann wurde das gegründet im Rahmen von Enercity?
Vor 6 Jahren, glaube ich. Weiß ich nicht genau, was das Gründungsdatum war. Eine Zeit lang war es so ein Inhouse-Projekt von Enercity, dann die Ausgründung.
Und da war dann die Erkenntnis, hey, wir brauchen mehr, also wir haben schon Softwarekompetenz, wir brauchen noch mehr Softwarekompetenz aufgrund dieser ganzen neuen digitalen Anforderungen, die jetzt kommen. Wir können das nicht einkaufen vom Markt, aber wir können es so gut, dass wir das auch verkaufen können als Produkt. Ist das so die Denke gewesen?
Ja, damals. Also es war zur Zeit noch von SAP R3, da gibt es auch immer noch Reste von bei Enercity, und es war klar, wir brauchen was Neues, und SAP hatte angekündigt, aus dem Markt für Utilities auszusteigen. Und deswegen war die Aussage eigentlich, man muss sowieso sich irgendwie umgucken und was Neues machen. Und dann war die Entscheidung sicher sehr bold, sag ich mal, für ein ja doch überschaubar großes Stadtwerk, zu sagen, dann bauen wir es selbst. Und da sich das ökonomisch vermutlich nicht rentiert, bauen wir es gleich so, dass wir es auch noch an Dritte verkaufen können. Ne? Das war so die Genese von LyncTech. Und dann hat sich leider in Häkchen, inzwischen sind wir ganz froh, SAP dann doch irgendwann entschieden, mit SAP S/4HANA wieder in den Energiemarkt einzusteigen. Da haben ja auch andere drunter gelitten, eine Powercloud und so, hat ja eigentlich dieselbe Genese wie eine LyncTech. Und ja, wollen nicht über Wettbewerber reden, aber ist schwierig geworden dann. Und deswegen gab es auch ein bisschen hin und her bei Enercity. Wir sind mal teilverkauft worden an die Q-Sales mit Internationalisierungsambitionen und haben das.
Die LyncTech ist teilverkauft worden.
Genau, okay. Bis 2025 wieder zurückgekauft worden von der Enercity, sind jetzt wieder noch 100% Tochter. Aber die
Strategie. Q-Sales ist so ein koreanischer.
Ja, aus dem Solarbereich.
Genau. Ah, okay.
Und jetzt sind wir wieder voll 100% in der City, aber immer noch die gleiche Ambition, nur ein bisschen anderer Stack auch technologisch. Also wir haben tatsächlich bisher auf einen französischen Anbieter so als Backend gesetzt und gehen jetzt auf SAP S/4HANA und werden dann vor allen Dingen uns auf die Module konzentrieren. Ne? Alles, was uns am Endkunden differenziert, also dein Kundenportal, die App, die wir bauen, bis hin Abrechnung und vor allen Dingen auch Agent Portal nennen wir das, also da, wo deine Support-Mitarbeiter sitzen und im Endkundenkontakt ja auch sind. Ne? Das ist ja, vergisst man manchmal, ne? Das ist ja nicht nur die Oberflächen, die du siehst, sondern jeder Mensch, mit dem du zu tun hast bei einem Stadtwerk. Da ist es wichtig, dass er alle Informationen hat, dass er dir schnell helfen kann und so. Diese ganzen Strecken, die bauen wir mit Custom-Modulen.
Ah, okay. Und dann ist denn LyncTech auch die interne IT-Abteilung von Enercity? Könnte man das so beschreiben?
Das darf ich auf keinen Fall so beschreiben. Das würden meine MitarbeiterInnen ablehnen. Und das finde ich auch richtig. Wir sind Produktanbieter. Wir bauen unsere Dinge so, dass sie am Drittmarkt auch erfolgreich sein können. Das ist was anderes als IT-Dienstleister. Ne? Der macht das, was die internen Kunden sagen.
Ja.
Natürlich haben die einen großen Einfluss, aber wir bauen die Produkte. Wir sehen uns als Produktanbieter. Und wir haben ja auch noch andere Kunden und wollen es ausbauen.
Und wo steht ihr heute? Also ihr seid ja 100%ige Tochter von Enercity, baut Produkte, die andere nutzen. Wie viele Kunden außerhalb von Enercity gibt es denn?
durch diese Restrukturierung sind das erstmal weniger geworden und das bauen wir jetzt wieder auf. Also wir haben in der Region noch kleinere Kunden. Momentan ist in der City der Ankerkunde und wir müssen jetzt die SAP-Transformation hinkriegen, um dann wieder loszulegen. Das ist auch der Grund, warum wir zusätzlich noch in anderen Geschäftsfeldern jetzt unterwegs sind. Das haben wir früher nicht gemacht, wir haben nur SaaS gemacht und jetzt machen wir sowas wie Smart mit der Now, machen Digitalangebote, Innovationsprojekte für Kunden, damit wir am Markt auch aktiv bleiben können.
Über Smart Meter Now sind wir ja ins Gespräch gekommen. Erzähl doch mal, ich weiß ja natürlich schon ein bisschen, was ihr macht, aber erzähl doch mal jetzt für Dritte, die noch nie gehört haben, was das ist, was ihr da macht.
Ja, ist eine spannende Geschichte. Relativ früh, als ich bei LyncTech und InterCity angefangen habe, kam eine Kollege von InterCity auf mich zu und meinte, hör mal, Björn, wir müssen unbedingt was machen. Die ganze Strategie von InterCity hängt ja auch an dem Thema dynamische Tarife und damit auch an dem Smart Meter Rollout und der kommt in Deutschland nicht voran. Wir sind bei unter 3% irgendwie Rollout-Quote. Andere Nachbarländer, Frankreich und so, sind längst durch. Wir müssen da was tun und gleichzeitig sind wir selber nicht ein Teil des Problems. Ich glaube, wir beherrschen das bei InterCity ganz gut, unsere Netztochter, aber wir sind zumindest ein Teil des Systems, wo wir auch ein sogenannter grundzuständiger Messstellenbetreiber sind, der dafür verantwortlich ist, dieses Smart Meter auch auszurollen. Ne? Das heißt, InterCity selber kann jetzt schlecht hingehen und sagen, wir hauen jetzt mal hier unseren Kolleginnen und Kollegen auf die Füße. Und haben gesagt, aber wir als LyncTech können das schon. Wir sind am Ende zwar eine Tochtergesellschaft, aber ein unabhängiger Marktteilnehmer und haben gesagt, wir müssen das vom Kunden her denken und der einen Smart Meter heute schon haben will, steht ja schon vor der Herausforderung, rauszufinden, wie das denn überhaupt geht. Also ich habe mal ein bisschen rumgeguckt bei den verschiedenen Netzbetreibern, mal rauszufinden, was die richtige E-Mail-Adresse ist, wenn es denn eine gibt und nicht eine Faxnummer, an die ich mich wenden muss, um Smart Meter zu bekommen, ist schon schwierig. Dann findet sich oft das Wort Smart Meter dann nicht, sondern der vielsperrige Begriff Insys, der zwar formal korrekt ist, den aber kein Kunde kennt. So, und das Wort grundzuständiger Messstellenbetreiber ist eignet sich vielleicht für Scrabble, aber nicht, um einen Kundenkontakt damit irgendwie zu werben. Da haben wir mit überlegt, was können wir machen, um vom Kunden her denken zu sagen, was braucht der, wenn der einen Smart Meter haben will? Und von dort aus gedacht haben wir gesagt, wir bauen eine Plattform, wo wir einfach nur dafür sorgen, egal ob das von InterCity kommt oder nicht, ist völlig egal. Es geht nicht darum, dass InterCity einen Kunden gewinnt, sondern nur, dass Kunden einen Smart Meter bekommen. Haben wir eine Lösung gebaut, wo du nur ein Foto machst von deinem Zählerschrank und deiner letzten Energierechnung. Wir finden raus, wer dein grundzuständiger Messstellenbetreiber ist, schreiben den an, geben dem eine lang genügende Frist, um zu reagieren. Und wenn er nicht reagiert oder wenn er ablehnt und sagt, ich kann dem Kunden kein Smart Meter einbauen, dann schreiben wir das aus an ja inzwischen einige wettbewerbliche Messstellenbetreiber, die dir dann einen Smart Meter einbauen, sodass du als Kunde eigentlich immer innerhalb von wenigen Wochen zu deinem Smart Meter kommst.
Ist das Gesetz? Also muss jetzt jeder Kunde einen Smart Meter bekommen in kurzer Zeit, wenn er das will?
Es gibt ja welche, die dieser Pflichtausbau, die müssen sogar eins haben. Selbst das kommt ja nicht so richtig voran.
Mehr als 6000 Kilowattstunden oder sowas.
Genau, das hängt von deiner Anlage ab. Da fragen wir auch ein bisschen was zu, damit wir wissen, ob das ein Pflichteinbau ist. Aber das heißt, wenn du fragst, musst du eins bekommen können. Und da gibt es auch eine Einbaufrist, glaube 4 Monate oder so. Und dann muss das eingebaut sein. Das checken wir auch, ob die Messstellenbetreiber das einhalten oder nicht. Wir fragen ja nach, wenn die Frist abgelaufen ist und so. Geht nur darum, Transparenz zu schaffen und dem Kunden eine Möglichkeit, überhaupt irgendwie einen Haken dran zu kriegen. Sagen, ich habe hier jetzt eine Anlaufstelle und gehe dann dahin.
Wie oft bekommt ihr denn quasi Fotos von InterCity-Kunden, die unzufrieden sind mit der Antwort?
Naja, also wir bevorteilen InterCity nicht. Das ist ein ganz normaler Messstellenbetreiber. Aber wir alle anderen auch, die kriegen auch diese Mail und haben auch eine Woche Zeit, darauf zu reagieren. Aber die sind darauf vorbereitet, die wissen, dass es das gibt und reagieren da auch drauf. Ich habe selber den Test gemacht und bin InterCity-Kunde und habe innerhalb von ein paar Wochen meinen Smart Meter eingebaut bekommen. Also das funktioniert grundsätzlich. Mhm. Aber nochmal, geht nicht darum, hier irgendwie InterCity zu pushen, sondern wirklich einfach nur dafür zu sorgen, dass sie da vorankommen.
Woran liegt denn technisch dieser geringe Ausbau? Also du sagst ja jetzt ja, das ist ja, wenn man es erzwingt, ist es ja möglich. Also die Leute kriegen ja am Ende so ein Gerät eingebaut. Wenn das jetzt ein wettbewerblicher Messstellenbetreiber ist oder jemand, der dann da reinkommt, was verrechnet er dann für so einen klassischen?
Im Moment gibt's das überall umsonst quasi, weil die Leute Kunden haben wollen. Also in der Regel, die Wettbewerblichen machen es, ist der Einbau umsonst und dann kostet es pro Jahr 100 Euro vielleicht oder so. Ne? Also kostet ein bisschen was.
Ah, okay, dann rechnen die damit, dass dem Kunde 20 Jahre bleibt und dann kriegen sie einen Return quasi raus. Okay. Ja.
Mhm. Wir kriegen dann eine Provision, das ist unser Modell dafür, wenn wir einen vermitteln. Aber erstmal ist das für den Kunden, der Einbau selber ist kostenlos. Ich glaube nicht, dass es eine technische Hürde ist. Wir haben uns das in Deutschland besonders schwer gemacht durch die ganzen Zusatzanforderungen. Es gibt ja eine EU-Richtlinie und wir haben gesagt, wir machen es aber so richtig, bis es keiner mehr versteht und haben besondere Sicherheitsanforderungen. So dürfen die Smart Meter zum Beispiel nicht ins WLAN eingebunden werden, sondern müssen über eine eigene LTE-Leitung funken.
Das geht nicht in jedem Keller. Genau, das hat mich auch sehr gewundert, dass man dafür noch nicht mal ein eigenes Netzwerk steckt oder sowas da rein.
Nein, bloß.
Und am Ende ist es ja trotzdem nur eine ein Kilobyte große Datei, die einmal am Tag da rübergeschickt wird. Also
ja, Faxen ginge auch, aber nein. Also da wird dann immer eine LTE-Verbindung gesucht und das ist in manchen Kellern dann halt irgendwie schwierig und dann brauchst du irgendwie andere Lösungen, weil wir es besonders sicher machen wollten. Ich kann ja den Gedanken durchaus verstehen. Wir reden über kritische Infrastruktur und haben eine Sicherheitslage, die nicht ganz ohne ist, auch in Europa. Will jetzt keiner, dass da von außen irgendwie immer einer an meinem Netzwerk irgendwie rumfuscht und meine Solarkraftanlage irgendwie außer Gefecht setzt oder so. Aber dennoch, wir haben es uns besonders schwer gemacht und das sorgt.
Also ich meine, außer Katharina Reich hatte da auch gar kein Interesse, dass die Solaranlage nicht. Ihr müsst mir das schützen. Aber gut, anderes Thema, da reden wir in einem Podcast. Reden wir in einem Podcast drüber. Okay, das heißt, jeder, der es bekommen möchte, kann es jetzt auch bekommen. Das heißt, der Rollout geht jetzt hoffentlich auch ein bisschen schneller, aber es ist noch nicht so schnell, dass wir jetzt Ende des Jahres bei 10% sind, oder? Wir reden ja immer noch über 2-3 Prozentpunkte pro Jahr und nicht über 10, 20, 30, die man aber bräuchte, um diese neuen Geschäftsmodelle überhaupt zu hebeln.
Ja, ist richtig.
Okay, und hast du da irgendwie eine Sicht drauf, wann dieser Hochlauf schneller geht?
Ich habe gerade netterweise einen Podcast gehört mit Philipp Schröder von 1,5 Grad im, ich weiß gar nicht, was war denn das, ist es eine Blase von der Zeit oder so, der hat zu Recht natürlich den Finger so ein bisschen in die Wunde gelegt, dass es momentan keine Auswirkungen hat für die Grundzuständigen, wenn sie das verschlafen. Ne? Passiert einfach nichts. Jetzt gab es tatsächlich mal so ein bisschen einen Du-Du-Du, einen erhobenen Zeigefinger. Wahrscheinlich müsste man irgendwann mal anfangen, auch mit Strafzahlungen für die Messstellenbetreiber, die ihre Quoten da irgendwie nicht schaffen. Da ist das System gerade sehr, sehr langsam und auch sehr nachsichtig mit dem langsamen Ausbau. Es gibt momentan nicht genug Anreize sozusagen für die, jedenfalls nicht für alle Messstellenbetreiber, denn das ist schon aufwendig natürlich. Wir müssen sich da um viel Zeug kümmern. Und wenn man ehrlich ist, der Smart Meter hilft dir am Ende auch nur, wenn du so einen dynamischen Tarif dann irgendwie auch buchen kannst oder dann irgendwie viertelstundenweise auch abrechnen kannst. Das können halt viele gar nicht. Das heißt, selbst wenn du so einen Smart Meter bekommst, heißt das noch lange nicht, dass dein Anbieter, die ja auch einen dynamischen Tarif anbieten kann.
Ist das eine Art Pflicht, die jetzt auch mit diesem 14a irgendwie kommt, dass alle Anbieter auch dynamische Tarife anbieten müssen? Als ich das abgeschlossen habe vor 3 Jahren, glaube ich, bin ich ja Tipperkunde geworden. Ich glaube, da gab es noch nicht mal, da gab es vielleicht noch 1-2 andere. Jetzt gibt es ja noch ein paar mehr, die das irgendwie können. Aber müsste das nicht eine Pflicht sein? Also ich meine, wenn wir über dynamische Netzentgelte reden, dann muss das doch irgendwo, da muss das doch Standard werden.
Ja, ich bin ja ehrlich gesagt jetzt gerade überfragt, ob das eine Verpflichtung ist. 14a hat ja eigentlich einen ganz anderen Hintergrund. Da geht es um die Steuerung von diesen Einrichtungen, damit du so ein dezentrales Netz als Gesellschaft überhaupt irgendwie sinnvoll betreiben kannst.
Aber hängen da nicht auch dynamische Netzentgelte dran?
Nee, du kannst es ja steuern, ohne dass du zwingend Viertelstunden genau abgerechnet wirst. Ne?
Ja.
Du kannst weiterhin einfach deinen normalen Verbrauch über das Jahr bezahlen. Das machen auch ganz viele. Also es gibt so virtuelle dynamische Tarife, die dann nur so tun, als wären sie Viertelstunden genau.
So. So war ja Tipper, wenn du keinen Smart Meter hast.
Genau.
Ja. Okay. Hast du die Folge gehört mit Klaus Hartmann, die ich vor 2 Wochen aufgenommen habe, wo wir ja besprochen haben, dass ein Smart Meter eigentlich gar keinen Sinn macht, wenn man eine Solaranlage hat? Also ein dynamischer Tarif macht gar keinen Sinn, wenn man eine Solaranlage hat und immer gegen dich optimierst. In den Sommermonaten, wo es ein bisschen günstiger ist, hast du selber genug Strom. In den Wintermonaten, wo es immer teurer ist als der Standardlasttarif, bist du der Einzige, der auf diesem dynamischen Tarif hängt?
Wahrscheinlich hängt es ein bisschen davon ab, wie groß deine Solaranlage ist. Für so ein einfaches Balkonkraftwerk reicht es im Sommer ja auch nicht. Ne? Aber wenn du groß genug, also wahrscheinlich nicht nur Solaranlage, wenn du auch noch Wärmepumpe und so hast, kann es sein, dass du von diesem Effekt gar nicht viel profitierst, weil zu den Zeiten, in denen es günstig ist, du selber produzierst. Ne? Das macht dann nicht viel Sinn, das stimmt.
Würde sich das ändern mit dynamischen Netzentgelten? Weil wie ich die bisher verstanden habe, ist ja so, ich zahle jetzt, aber zum einfachen Rechnen, 10 Cent dynamisches Netzentgelt pro Kilowattstunde und wenn sie dynamisiert werden, gibt es dann 3 sozusagen Abstufungen, 12 Cent, 8 Cent und 10 Cent.
Also je autarker du bist, umso wenig wird es sich für dich ökonomisch rechnen, weil irgendwann kannst du deinen gesamten Bedarf an Energie zu Hause decken mit Wärmepumpe und Photovoltaik und ich weiß nicht was. Solange du nicht wieder zurückspeist, ist dir das ja alles egal. Bist du komplett autark. Das ist ja durchaus gesamtgesellschaftlich eine Sache, die förderwürdig wäre und vielleicht muss man es auch eher gesamtgesellschaftlich betrachten als, das ist ja viel Marketing auch, wie sie sparen 300 Euro im Jahr oder so, das sind eher die die Spitzen, das sind ja die wenigsten, die das tatsächlich erreichen. Ich glaube trotzdem, ist es sinnvoll, das gesellschaftlich zu sagen, wir brauchen das, ne? Wir gehen weg von einer zentralen Energieversorgung hin zu einer dezentralen, wir müssen das fördern, wir brauchen diese steuerfähigen Einheiten. Und ja, gut, wenn es die Early Adopter gibt, die dann auch noch profitieren und es deswegen tun, wir werden irgendwann, ja, der Pflichteinbau wird ja auch immer größer, also es wird dann mal weiter ausgedehnt, wie viele Menschen das haben müssen, weil wir das für die Netze brauchen und nicht zwingend bei jeder 300 Euro weniger zahlen sollen, ja.
Du bist ja relativ nah dran jetzt an dem Netz in Hannover. Betreibt Hannover dann auch eigene, also erinnert sich die eigene Größe Erzeuger, also eigene Windkraftanlage?
Jede Menge, wir kaufen jedes Jahr in dreistelliger Millionenhöhe.
Wenn das dann so vertikalisiert ist in Hannover, hat man dann auch ein großes Interesse, alle Trafostationen zu digitalisieren, also möglichst viel messbar zu machen. Ist das dann ein ganz anderer Drive nochmal, weil wir bei den ganzen Verteilnetzbetreibern, bei den klassischen Netzbetreibern, von denen wir knapp 900 haben, sind ja die allerwenigsten vertikalisiert. Die allerwenigsten haben irgendwie noch einen großen Erzeuger, eine Batterie, große Abnehmer, dann dahinter müssen kein Wärmenetz irgendwie bezeugen. Ja. Ihr seid ja jetzt so eine, also ihr im Sinne nicht Lyngtech, sondern jetzt als InnerCity ein Musterbeispiel, ihr habt ja quasi alles, also habt quasi ein hohes Eigeninteresse, diese einzelnen Assets untereinander zu optimieren, dass sie optimal genutzt werden und am Ende vielleicht auch noch ein bisschen mehr Geld verdient wird als vorher, obwohl die Kunden ja dann in Summe sparen können. Ne? Wenn Kunden sich ja netzdienlich verhalten, das ist ja bei dynamischen Preisen, ist das ja so, dafür ist Smart Meter ja da, sparen sie ja Geld im Vergleich zum Standardlastprofil wie vorher. Also ist das ein großes Thema dann bei euch?
Naja, die ganze Idee von der Lyngtech und unserer Plattform, die wir anbieten, ist ja, dass wir zwei Variablen haben in der Energiewirtschaft, die, glaube ich, essentiell sind. Das eine ist Cost to Serve, was kostet uns ein Kunde im Unterhalt? Und das fällt kleineren Stadtwerken notorisch schwerer, weil du einfach deine Gesamtkosten durch die Anzahl an Zielpunkten, wie das so schön heißt, oder Kunden eben teilst. Und je mehr du davon hast, umso kleiner wird in der Regel die Zahl. Und das andere ist Cost to Acquire oder Lifetime Value oder was auch immer. Also was bringt mir ein Kunde? Und an beiden Stellen haben wir in den letzten Jahren ja massiv gelitten sozusagen, weil die Kosten durch die Investitionen, die notwendig waren, immer weiter gestiegen sind und Lifetime Value durch eben diese Commodity-Effekte, die Strom mit sich bringt, dass du jedes Mal ja bei Check24 den billigsten abschließt, sind immer niedriger geworden. In der Regel zahlt ein Stadtwerk, wenn es ein Kunde über eine Check24-Aktion gewinnt, drauf. Weil wenn die nach einem Jahr wieder weg sind, dann haben sie mehr bezahlt für den Kunden im ersten Jahr, als sie mit ihm verdient haben. Das heißt, an beiden Stellen musst du als Stadtwerk ja irgendwie investieren und sagen, ich muss diesen Kundenkontakt hochhalten, ich brauche loyale Kunden und nicht die, die nur den billigsten Preis wollen und ich muss die Cost to Serve irgendwie zu senken. Und dafür, das geht nur mit Digitalisierung. Wir haben immer noch wahnsinnig viele analoge Prozesse im Backend sozusagen. Über diese Marktkommunikation wird immer mehr versucht, automatisiert abzuwickeln. Aber wenn da sitzen so viele Menschen tatsächlich bei uns ja im Hintergrund und machen eben den nicht Happy Path, wenn irgendwas schief geht, es geht immer irgendwas schief, versuchen die zu fixen. Und das zu digitalisieren und zu automatisieren, wo immer nur geht, muss ein Ziel sein, damit, und das hat am Ende ja nicht nur einen ökonomischen Nutzen für das einzelne Unternehmen, sondern auch gesamtgesellschaftlich, weil das dann für alle billiger wird. Also ich glaube, da liegt nachher ein größerer Anreiz, diese Strecken Ende zu Ende weitestgehend zu digitalisieren und auch zu automatisieren, als jetzt im Verteilnetz selbst noch was rauszuholen.
Und du hast ja auch schon gerade Philipp Schröder angesprochen und du hast, glaube ich, eine ähnliche These. Du sagst, im Wesentlichen reden wir gar nicht mehr über so ein Hardware-Infrastrukturproblem, sondern eigentlich über ein Software-Thema. Also viele Dinge können wir eigentlich schon, wenn wir Software-Schnittstellen viel besser nutzen würden oder die dann auch hätten, dann könnte man auch Netze viel effizienter überbauen. Das muss gar nicht mehr so viel neue Leitungen zum Beispiel gebaut, was ja auch stimmt. Ne? Ja. Also ist im Grunde genommen, wir sagen jetzt ja, wir brauchen einen viel, viel, viel größeren Wasserhahn, weil wir wollen das Wasser immer in dieser Minute haben am Tag, sozusagen anstatt das Wasser mal ein bisschen vorlaufen zu lassen. So ist das ja mit dem Netzen.
Also ich bin kein Elektroingenieur, trete ich bestimmt auf die Füße, aber ich würde auch vermuten, dass man momentan es nicht daran scheitert, dass wir nicht die notwendigen Leitungen haben oder so, sondern dass die Kontrolle dieser Netze, dadurch, dass wir eben nicht mehr die paar zentralen Kernkraftwerke und Gaskraftwerke, Gaskraftwerke produzieren ja doch auch Strom, dass wir das plötzlich verteilen müssen auf ganz Deutschland mit irgendwann mal 40 Millionen kleinen Kraftwerken, die da irgendwie jeder betreibt. Und das kannst du ja nur softwareseitig koordinieren. Die Netze richtig auszulasten, die berühmte Dunkelflaute auszugleichen und so. Das ist ja ein koordinativer Aufwand, den kann kein Mensch mehr einzeln lösen, indem er irgendeinen Regler hoch und runter schiebt, ne, was bisher vielleicht noch geht. Mhm. Das heißt, für uns, also aus meiner Sicht ist Digitalisierung der zentrale Hebel für auch die Energiewende.
Wie viele Stadtwerke oder auch so potenzielle Kunden von Lyngtech, wie viele haben es denn schon verstanden, weil so wie ich jetzt Stadtwerke einschätze und oft kommen sie ja aus, also jetzt ist ja schon ein sehr, sehr großes Unternehmen mit sozusagen sehr modernen sozusagen Strukturen, aber viele sind ja deutlich, deutlich kleiner, sind irgendwie froh, wenn sie sozusagen übers Jahr kommen und dann den Ertrag, den sie dann an die Kommune abgeben sollen, damit halt das lokale Bussystem noch finanziert wird, dass sie den irgendwie erwirtschaften. Die können ja gar nicht so weit denken wie ihr. Auf der anderen Seite musst du ja mit LyncTech, ist das ja eigentlich deine Kunden am Ende. Wie gehst du, und du sprichst ja wahrscheinlich auch mit denen direkt, wie geht denn ihr damit um? Wie ist denn da generell die Stimmung? Und diese Leute sind ja nicht doof, die sind ja so ein bisschen gefangen, sozusagen zwischen modernen Anforderungen, die sie auch verstehen und wissen, sie müssen in diese Richtung, aber die Werkzeuge, die sie haben, geben das gar nicht her.
Genau das, was du sagst. Also es gibt kaum einen Kunden, mit dem ich spreche, der nicht sagt, ich habe längst die Pläne in der Tasche, was ich gerne machen wollen würde. Und es funktioniert nicht, unsere Infrastruktur ist veraltet, wir müssten eigentlich erstmal einen ERP komplett ablösen, weil das alles nicht kann. Da ist gerade viel Bewegung im Markt, auch wegen des Wiedereintritts von SAP. Viele sind dort erstmal schon in Transformationsprojekten gebunden und können sich um die Kundenschnittstelle gar nicht so kümmern. Aber ich würde sagen, das dauert noch 2-3 Jahre und dann sind alle hoffentlich in der Lage, auf einer Basis das zu tun. Die Frage ist, wer diese Transformationskosten nicht stemmen kann, was mit denen ist, ne? Weil, wie gesagt, die Kosten pro Kunde, diese Cost to Serve, die sind schwieriger auf ein wettbewerbsfähiges Maß zu trimmen, wenn du nur wenige Zählpunkte hast. Die Frage ist, überleben die Kleinen das überhaupt? Also brauchst du nicht eine Mindestgröße, sagen wir mal 100, 250.000 Zählpunkte, damit du sinnvoll so ein digitales Netz selber betreiben kann, weil die Investitionskosten sind ja nicht ohne.
Wie wenig Zählpunkte haben denn die kleinsten? Reden wir über ein paar Tausend wahrscheinlich nur, oder?
Im schlimmsten Fall sogar, ja, ein paar Tausend, aber so fünfstellig, so ein kleinerer Ort, ein paar Stadtwerke, mit denen wir sprechen, sind so in dem Bereich. Und dann sind es ja manchmal so Attacker-Brands, ne, ein bisschen größere Stadtwerke, die sagen, jetzt wollen wir aber mal irgendwie nochmal eine neue digitale Marke machen. Und dann bist du aber plötzlich schnell wieder auf mit einem sehr kleinen Rahmen, das kriegst du kaum noch bloß entdeckt ab.
Als du gerade SAP gesagt hast, bin ich ein bisschen zusammengezuckt, weil du kommst ja auch aus der E-Commerce-Szene so, und wir haben ja quasi ganz viele E-Commerce- und Handelsunternehmen gesehen, die ja an dieser SAP-Migration am Ende gescheitert sind, egal ob es jetzt von S3 zu HANA ist oder irgendwas anderem, weil man im Wesentlichen nur fürs Backend arbeitet, hat keiner für den Kunden gearbeitet, keiner hat was am Produkt gemacht, sozusagen gab gar keine Innovation, und viele Unternehmen haben sich dann jahrelang rausgenommen aus dieser Innovationsschleife mit der Begründung, ja, wir machen erstmal die Migration und dann wird alles einfacher. Nichts ist einfacher geworden, nirgendwo hat es geklappt, komplett gescheitert. Jetzt sagst du, nee, wird jetzt irgendwie alles besser, aber kann doch eigentlich gar nicht sein, weil es ist ja gar kein SAP-Problem am Ende, sondern irgendwo müssen klar, die Daten müssen abgespeichert werden, die Kundendaten, und ich hätte mir jetzt ja eigentlich erwartet, gerade jetzt, wo wir in so eine AI-Welt reinlaufen und man ja wirklich sozusagen Systeme brauchen, die sozusagen viel, viel bessere Prognosen darüber treffen, wie sind meine Assets ausgelastet, welcher Kunde braucht irgendwie was, dass ja das Gegenteil von so einer großen relationalen Datenbank, die SAP verkauft. Also das wird ja noch langsamer. Also SAP vergrößert das Problem am Ende.
Es kommt ein bisschen darauf an, aus welcher Brille du guckst und mit was du quasi SAP beauftragst. Und das, was wir machen, ist zu sagen, wir benutzen in Häkchen SAP nur fürs richtig Rechnen. Also wenn man ganz blöd ist, versuchen wir den Kern so reinzuhalten von irgendwelchen Business-Anforderungen, wie es nur geht. Dort werden Rechnungen erstellt. Und alles, was irgendwie sehr spezifisch ist, lagern wir quasi aus. Und alles, was Kundenschnittstelle ist, sowieso, weil wir da flexibel bleiben müssen, schnell reagieren am Markt. Und du hast ja recht, das ist mit SAP einfach viel, viel schwieriger. Und deren Standard-Tools sind oft für den Endkunden ja auch gar nicht gemacht. Das sagt auch SAP selber, dass sie da nicht besonders gut sind. Und daraus wird dann, glaube ich, ein Schuh. Weil wir haben schon in den letzten Jahren, also jetzt in der LyncTech, sehr viel investiert in diesen Backend-Kern, bevor wir überhaupt mal anfangen konnten, selber irgendwie differenzierende Merkmale Richtung Kunde bauen zu können, nur damit wir am Ende einen Abrechnungskern haben, der irgendwie richtig rechnet. Das differenziert dich ja nicht.
Kann man sich so vorstellen wie im Handel? Früher war im Handel das doch alles auf den Mainframe-System gelaufen. Ja. Bis dann irgendwie SAP dann irgendwie kam, das ein bisschen besser gemacht hat, und dann kamen irgendwie die ganzen neuen Plattformen, die haben das dann wirklich revolutioniert. Ist das so, dass man so in einem, wenn es zum klassischen alten Stadtwerk gibt, das hat, oder nicht alte Stadtwerke, aber quasi ein Stadtwerk, was jetzt nicht viel Zeit hat, in den letzten 20 Jahren in IT zu investieren, laufen auch so Mainframe-artige Anwendungen?
Und das will ich nicht ausschließen, bei einer City zum Glück nicht. Aber klar, die AS400 und so ist wahrscheinlich immer noch in vielen Kellern verbaut. Aber ich glaube auch nicht, dass das Problem ist. Das Problem ist, dass man zu viel von dieser Business-Logik in diese Abrechnungskerne verlagert hat. Also ehrlicherweise, ich will jetzt keinen Namen nennen, ich war auch in früheren Unternehmungen in der Verlegenheit, irgendwie eine neue Idee gehabt zu haben, und es hieß dann, können wir leider nicht machen, können wir in SAP nicht umsetzen. Und das ist bei Energie für Unternehmen, glaube ich, schon auch immer noch. Und dann liegt das daran, dass du versucht hast, deine gesamte Wertschöpfungskette in SAP abzubilden. Aber warum denn? Am Ende willst du eine Rechnung schreiben, das ist in der Regel irgendwie Preis mal Menge. Wenn du dann versuchst, aber diese ganzen Spezialitäten von dem Energiemarkt, der ist ja wahnsinnig kompliziert, bis auch nach einem Jahr noch nicht verstanden. Ich dachte, nach über zehn Jahren Steuern habe ich komplexe bürokratische Verfahren kennengelernt, aber Energie
ist Energie immer
speziell.
Krasser als Steuer?
Ja, noch gefühlt auch noch überregulierter, feinteiliger und so mit ihren ganz verschiedenen Rollen und so, die sich dann nicht in die Quere kommen dürfen und so. Und die ganzen Sondertarife für ihr Abwasser, aber nicht, wenn es aus dem anderen Hahn kommt und so. Also das ist schon kompliziert, auch in der Abrechnung.
Ist denn diese, also ja, ich diskutiere immer ein bisschen mit Ilan, diese Struktur dieser Stadtwerke oder auch Verteilnetzbetreiber, ich glaube ja 1400 Stadtwerke in Deutschland. Ist denn jetzt dieser große Berg an Arbeit, den jetzt bevorsteht, führt der dazu, dass Stadtwerke oder auch Netzbetreiber sich sagen, okay, komm, dann führen wir es irgendwie zusammen, dann machen wir jetzt echte Joint Ventures, weil wenn du das da in Cottbus machst und ich mache das in der Nachbarstadt, wir machen eigentlich alles Gleiche, aber eigentlich reicht es irgendwie einmal aus, mehr Zeit und Ressourcen haben wir gar nicht. Ist das möglicherweise eine organische Möglichkeit, den Markt da ein bisschen zu bereinigen?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass wir nach außen hin wahrscheinlich viele dieser Marken behalten werden, weil das schon auch ein Asset ist. Ne? So ein regionales Stadtwerk, das steht auch irgendwie für Vertrauen. Da kennt man irgendwie die Leute und die Marke und die sind schon seit Ewigkeiten da. Die wird man nicht zwingend aufgeben wollen. Aber muss deswegen ein Stadtwerk die gesamte Wertschöpfung bis in die Kette nach hinten selber lösen oder kann man da nicht Skaleneffekte nutzen und sich zusammentun? Ich glaube schon, dass wir das in Zukunft noch mehr sehen werden, weil die Investitionen einfach sonst nicht gestemmt werden können.
Du redest ja viel mit Stadtwerken. Wie ist denn da generell die Stimmung, wenn Sie auf jetzt die Politik schauen, weil die müssen ja jetzt Investitionsentscheidungen für die nächsten 15 Jahre treffen, sehen jetzt aber alle 4 Jahre eine neue politische Richtung vorgesetzt. Wie ist denn da die Stimmung?
Ich war jetzt auf der E-World das erste Mal im Februar. Das war spannend. Ich lebe jetzt schon etliche Jahre in Hannover und habe da auch noch die goldenen Zeiten der CeBIT kennengelernt. Ich fühlte mich ein bisschen zurückversetzt, weil sowohl was den Andrang dort in den Hallen anging, als auch so grundsätzlich die Stimmung, hatte ich schon den Eindruck, wir sind hier immer noch in der Boomphase. Das hatte mich ein bisschen gewundert, weil ich das Gleiche wahrgenommen habe wie du. Viele sehnen sich auch nach mehr Verlässlichkeit. Ne? Viele haben jetzt in den letzten Jahren gehört, Energiewende und ihr müsst investieren und machen das auch fleißig. Und dann weht plötzlich ein ganz anderer Wind. Das heißt, nee, wir bauen wieder Gaskraftwerke und alles zurückmarsch. Das finden die meisten jetzt wahrscheinlich nicht so wahnsinnig lustig. Aber am Ende haben die auch alle gelernt, damit zu leben, dass sie ein Teil eines politischen Systems sind. Das ist ja die Energiebranche mehr als wahrscheinlich viele andere. Und weiß sich damit irgendwie auseinanderzusetzen. Am Ende sind auch 4 Jahre nur eine vergleichsweise kurze Zeit in der gesamten
Transformation. Die sitzen uns dann aus.
Na ja, ganz ehrlich, die Investitionen in solche Anlagen, Windkraftanlagen und so, die sind ja keine Frage von 4 Jahren, sondern deutlich längere Horizonte.
Ja, ich hatte mit dem Klaus Hartmann auch gesprochen. Vielleicht hast du auch eine Meinung dazu. Wir haben über regionale Wärmenetze gesprochen. Und ich bin ein großer Fan von, oder Nahwärmenetzen könnte man es auch nennen, von kleineren Wärmenetzen, weil es total sinnvoll ist, diese sozusagen so eine lokale, zentrale Erzeugung zu haben und nicht jeder Haushalt muss sich dann darum kümmern, dass bei ihm irgendwie die Wärmepumpe läuft. Wenn sich das Netz irgendwie sinnvoll auch verbauen lässt in dem Ort, dann kommt immer das Gegenargument, ja, ist aber eigentlich doch total teuer und ist ein Monopolsystem, da hängt man dann irgendwie an den Netzbetreiber dann dran, kommt nicht mehr raus. Und mir war es immer total unklar, warum das eigentlich so ist, weil theoretisch müssten sich die Kosten besser verteilen und alle haben irgendwie was davon. Du brauchst auch gar keine neue Heizung einzubauen, also keine neuen Heizkörper, sondern kannst auch mit einem Wärmenetz klassische alte Heizkörper hochfahren lassen. Dann meinte er, ja, das liegt schon daran, und er hat ja auch für Stadtwerke gearbeitet, unter anderem das Stadtwerk Flensburg, dass diese Stadtwerke aus diesem Energieerlösen oft andere Töpfe bezahlen müssen. Den Bus, die Kita, sonstiges, wo ich dann gesagt habe, das ist ein schwierig aufzulösender Interessenkonflikt. Ich kann dir total gut verstehen als Gemeinde, dass du da irgendwie eine Ressource hast und dann jetzt nicht irgendwie den Strom zum Selbstkostenpreis anbieten müsstest. Ein wettbewerblich orientiertes Nahwärmenetz müsste das aber sein. Das müsste eigentlich günstiger sein als deine Wärmepumpe, die du zu Hause einbaust. Ist es jetzt aber irgendwie nicht. Wie? Das ist irgendwie doof, weil technisch macht das mehr Sinn, sozusagen zentrale Erzeugung zu haben. Wie siehst du das?
Also da habe ich zwei Antworten, eine berufliche, denn in der City ist er sehr weit, auch in Zusammenarbeit mit der Stadt Hannover, ja, mein grüner Oberbürgermeister, der es früh zu seinem Thema gemacht hat, und es gibt eine Wärmesatzung sozusagen in Hannover, du musst quasi, wenn du in bestimmten Gegenden wohnst, eigentlich dich an das Wärmenetz anschließen lassen, wenn du nicht nachweisen kannst, dass so ähnlich gute, also was die Ökobilanz angeht, ähnlich gute Alternativen hast, das heißt, so als Häuselbesitzer musst du dann entweder dich an das Wärmenetz anschließen oder eben Wärmepumpe oder so einbauen. Das ist so in dicht besiedelten Gegenden. Ich wohne jetzt in einer Eigentumswohnung, in einem Mehrfamilienhaus. Da ist das mit Wärmepumpe auch gar nicht so leicht. Und da will auch keiner irgendwie die Tonnen Pellets irgendwie alle zwei Wochen da im Keller schippen. Das heißt, da hast du gar nicht so viel Alternativen. Da ist es eine wahnsinnig bequeme Angelegenheit mit dem Wärmenetz. Und Hannover hat da viel über Müllverbrennung und so auch Abwärme, die sie gut nutzen können. Das wird massiv gefördert und ausgebaut. Aber tatsächlich, als ich mich dann auch als quasi Kunde darum bemüht habe, ist das ein bisschen schwer nachzuvollziehen, auch wie die zukünftige Preisentwicklung ist. Das wird in Hannover über komplizierte Formeln in Teilen auch abhängig vom Gaspreis und so berechnet, um so ein bisschen Transparenz zu schaffen und eine Prognose zu erlauben. Aber ja, du hast recht, dadurch, dass man an dem Monopol ist, im Natürlichen, fehlt dir als Kunde dann irgendwann schon die Möglichkeit, zu einem Wettbewerber zu gehen. Das ist aber ja ein natürliches Monopol, kriegst du kaum aufgelöst. Vielleicht ist es aber auch ganz gut, wenn wir zumindest einen Wettbewerb haben von diesen verschiedenen Methoden. Also
ja,
eine Wärmepumpe im Prinzip auch physikalisch ja ein tolles Konzept, eignet sich nicht für jede Art von Bebauung.
Ja, genau. Und jetzt kommen wir, das besprechen wir im nächsten Podcast, den wir noch auf mit Martin Lass. Jetzt kommen wir tatsächlich ja in einigen Baustellen ja ans Limit der Stromnetze. Also wenn dort bei insbesondere Neubauten ausreichend viele Ladestationen in die Tiefgarage gebaut werden müssen, plus Strom noch für sozusagen Wärmegewinnung an der Wärmepumpe, dann wird es jetzt schon eng mit den Querschnitten. Das hatte ich gar nicht so fand. Ich dachte, das wäre zumindest auf lokaler Ebene, gibt es quasi so viel Leitungskapazität, dass man da recht viel durchjagen kann.
Ich kenne aus dem Bekanntenkreis jetzt auch schon Leute, die keine Genehmigung bekommen haben für Wallboxen oder
Aber als Einzelhaushalte.
So. Naja, in Neubausiedlungen, wo das dann viele wollen, ne, dann geht das halt nicht. Oder nur eine kleine 11 kW oder so, weil das Netz nicht ergibt.
Krass. Okay. Was machen die dann? Sagen dann, gibt's kein Elektroauto zu Hause?
Ja, oder muss woanders laden oder ist schon doof. Da hinken wir halt hinterher. Ich meine, hast du das vorhersehen können vor 10, 15
Jahren? Also bei Kassenzone waren wir ja schon immer sehr, sehr weitsichtig. bei Energiezone bin ich ja immer noch im Lernen, auch wenn wir es jetzt schon drei Jahre mache und habe immer ganz viele neue Aha-Effekte, die dann da, die dazukommen. Und jetzt bei dem Thema Autos, ich habe hier Freunde auch in Hamburg, wir nehmen ja halt in Hamburg auf, die ähnliche Diskussion führen in seiner Eigentümergemeinschaft. Wenn man sich mal genau anschaut, wie viel Strom da eigentlich durchlaufen müsste, dann reichen auch für 50 Stellplätzen eigentlich 22 kW aus, wenn er sozusagen mal sinnvoll verteilt, vielleicht mal 30 kW. Wenn man sich anschaut, wie viel wird im Schnitt gefahren, wie sind die Lastprofile, dann du brauchst jetzt nicht 50 mal 11 kW, das ist ja Quatsch. So. Aber bis man diese Lernkurve mit den anderen Teilnehmern der Eigentümergemeinschaft hochgelaufen ist, sich dann auf ein System festgelegt hat oder überhaupt das ausschreibt, dass es einen Berater gibt, das ist schon sehr, 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 sehr kompliziert und teilweise nicht lösbar.
Genau, es ist eine neue Komplexität für Eigenheimbesitzer dazugekommen, ne? Also die müssen sich ja alle jetzt gerade damit beschäftigen. Das ist schon, finde ich, nicht ohne.
Und gehen wir nochmal kurz zurück zu Smart Wiedernau. Also Smart Wiedernau ist ja ein Projekt von LyncTech. Du hast gesagt, es gibt jetzt noch weitere Projekte. Finde ich übrigens ein sehr, sehr smartes Projekt, weil ihr bekommt irgendwie so einen Kundendaten, könnt da so ein bisschen den Markt vor euch hertreiben. Positiv für alle. Hast du sehr korrekt formuliert. Habt ihr noch andere ähnliche Dinge, die den Markt so ein bisschen verändern? Wie alt ist diese Idee? Wie lange gibt das schon, Smart Wiedernau?
Ja, das Verrückte bei Smart Meter Now ist, dass es nicht nur als Idee, glaube ich, gut war, sondern dass wir auch gesagt haben, wir müssen das erste Mal ganz anders denken, damit wir uns das überhaupt den Häkchen leisten können, weil es war ein Innovationsprojekt, dann tun sich irgendwie Energieversorger ja traditionell irgendwie auch ein bisschen schwer mit den ganzen Prozessen. Wir haben gesagt, wir machen das ein bisschen außerhalb dieser Norm, nicht mit unseren Standardprozessen, sondern haben das KI gestützt in, glaube ich, 6 Wochen gebaut, plus die nachgelagerten Prozesse, bis dann rechtlich und so alles geklärt war es ein bisschen länger. Und das ist der Ansatz, den wir jetzt sehr, sehr regelmäßig machen, sowohl mit InnerCity internen KundInnen als auch eben mit externen, weil diese Innovationsprojekte, und das ist vielleicht auch noch eine Antwort auf deine Frage von vorhin schon, was machen denn jetzt diese Stadtwerke? Es muss nicht immer das ERP-Projekt sein, wo du erstmal alles austauschst, um irgendwie endlich handlungsfähig zu sein. Du kannst auch davor schon an der Kundenschnittstelle moderne Sachen machen. Also Smart Meter Now ist ganz dankbar, weil es hat im Wesentlichen keine Schnittstellen. Wenn überhaupt, dann im Hintergrund mit E-Mail oder mit den wettbewerblichen, sprechen wir über REST-APIs oder so. Das haben halt viele Stadtwerke gar nicht. Aber es geht, wird versteckt ja. Der Kunde merkt davon nichts, auf welchem Weg wir hinten kommunizieren. Und da gibt's unzählige andere Beispiele. Solange du im Endkundenkontakt bist und nicht im Kernsystem, kannst du, glaube ich, heute schon ganz viel machen. Auch Stichwort Hems und Co. und wie Apps und ich weiß nicht was. Und das machen wir gerade viel, dass wir so KI-Sprints machen, wo wir in einer Woche mit dem Kunden zusammensitzen, mit Entwicklern, manchmal sogar ohne Entwickler, weil die KI am Ende es baut, und in einer Woche so ein Innovationsprojekt auf die Straße bringen, wo der Effekt manchmal viel größer ist über den Prozess als nachher über das Ergebnis, auch bei den Kunden, weil die natürlich was ganz anderes gewohnt sind. Ne? Und das macht gerade wahnsinnig Spaß, weil du den Leuten auch aus dieser Starre so ein bisschen helfen kannst. Ne? Dieses, bei uns geht das alles nicht, ist ja alles wahnsinnig kompliziert, und die Regulatorik und am Ende Datenschutz und so. Und das kriegst du ganz gut gelöst, wenn du eben nicht einen riesen Kostenblock vor dir her schiebst über ein Jahre dauerndes IT-Projekt, sondern sagst, nee, wir sitzen einfach mal eine Woche zusammen. Das Invest müsst ihr doch irgendwie hinkriegen. Und dann haben wir am Ende der Woche einen MVP.
Ich bin ja so ein bisschen skeptisch beim Thema E-Commerce, weil die Plattformen so mächtig geworden sind. Am Ende zahlen wir extrem viele Zollgebühren an die großen Plattformen. Facebook, Google, Amazon, wo auch immer man seine Kunden anmieten muss, regelmäßig. Und dadurch hat sich ja die Wertschöpfung auch im E-Commerce verlagert. Weg von, du hast die besten Produkte auf Lager, kannst sie schnell versenden und gewinnst deshalb den Kunden, hin zu, wem gehört der Kunde, dieser initiale Touchpoint. Ich frage mich, ob das im Energiebereich auch so sein könnte in Zukunft, weil heute verdienen ja noch Hersteller von Energie ausreichend viel Geld. Das Lagern von Energie ist offensichtlich noch ein bisschen schwieriger. Bei Biogas geht es ganz gut, das ist die Silage, die irgendwie lagert, aber heute wird vor allem dadurch Geld zu verdienen, sozusagen, was bezahlst du, um Energie herzustellen, versus sozusagen, wie hoch ist der Preis, den du bekommst, wenn du es verkaufst. So wie früher im Handel. Du hast Produkte hergestellt und musst es dann irgendwie verkaufen. Energie ist ja am Ende des Tages auch ein Produkt. Glaubst du, dass wir dann in den Markt kommen, bei dem dann führende Hems-Anbieter, also oder welche digitale Ebene es immer darüber ist, dass eigentlich das die neuen Plattformen bin, die das Geld verdienen, und diejenigen, die nur die Infrastruktur bereitstellen, dazu gehören übrigens auch Wärmenetze, aus meiner Sicht, damit kann man gar nicht mehr so viel Geld verdienen, weil wir in so einen Auktionsmarkt kommen, der eigentlich immer den besten Preis irgendwie feststellt. Du hast es beim Thema Check24 und Strompreise schon genannt. Das kann ja genauso für Gaspreise irgendwie gelten. Ist das so ein, wenn es so wäre, dann schließt sich ja die Frage an, wenn es so wäre, dann muss man doch eigentlich mehr in digitale Schnittstellen investieren, um diese Kundenbeziehung zu behalten.
Genau, letzteres glaube ich unbedingt. Das ist ja der Grund, warum wir da so wahnsinnig viel machen. Glaube ich jetzt, dass es eine Analogie gibt zu diesem Plattformmodell von E-Commerce.
Es gibt schon mal keine großen amerikanischen Plattformen im Energiebereich. Das finden wir schon mal, das begrüßen wir beide wahrscheinlich.
Genau.
Schon mal, die Wertschöpfung bleibt eher hier.
Aber es gibt ja Versuche, sowas zu machen. Auch Philipp hat ja im Podcast auch durchaus transparent werden lassen, dass ihr versucht, da jetzt auch kostenlos ihr Hardbieter irgendwie anzubieten. Natürlich auch der Versuch ist, da irgendwie so eine zentrale Infrastrukturkomponente zu installieren, wo dann alle anderen dranhängen. Das kann ich ökonomisch, unternehmerisch total gut verstehen. Gesamtgesellschaftlich wäre mir gelegen, dass wir auch dort an der Schnittstelle weiterhin Wettbewerb haben. Momentan sehe ich noch nicht, dass einer sich so dermaßen durchsetzt, zumal teilweise auch die Kundengruppen ja sehr unterschiedlich sind. Ich habe das mal verglichen mit ein bisschen wie Privatversicherung und gesetzliche Krankenversicherung, ne? Also ohne den Kollegen nahe treten zu wollen, aber die 1, und so, die schnappen sich natürlich die Privatpatienten, die Gutverdiener mit dem Einfamilienhaus und der Solaranlage auf dem Dach, während in der City als Grundversorger halt die Kassenpatienten hat. Das ist eine ganz andere Anforderung. Das stimmt,
aber bisher verdienen sie ja mit den Privatpatienten ja Geld, indem sie ihnen sozusagen ein System verkaufen, genau wie Enpal ja auch. Das ist eigentlich, wenn du das wettbewerblich lokal einzeln einkaufst, viel günstiger zu bekommen wäre.
Klar.
So, damit würde Philipp wahrscheinlich widersprechen im Podcast, wenn wir dazu aufnehmen. Bei Enpal ist es ganz klar, so, es ist viel zu teuer in den Einzelkomponenten. So, damit haben sie ja bisher Geld verdient. In Zukunft müssten sie aber damit Geld verdienen, dass, wie du schon sagst, im Fall von 1,5 das Heartbeat, dass das Menschen nutzen, darüber handeln und am Ende zahlt dann in der City zum Beispiel eine Gebühr an Heartbeat, um dort an ihre Kunden irgendwie zu. Also, es ist jetzt, wie gesagt, es geht jetzt mir gar nicht darum, sozusagen in der City versus 1,5. Es geht ja nur darum, zu überlegen, ist dieser Gedanke, ist das quasi die neue Plattformwelt, die da entsteht? Ist das also wo entsteht eigentlich Wertschöpfung nach vorne? Weil Strom, wenn wir ihn weiterhin sehr, sehr zentral verteilen, wird zunehmend teurer. Also Leitungen werden und müssen noch gebaut werden. Wir haben relativ kurze Abschreibungszyklen. Das heißt, wir müssen jetzt in den nächsten 10 Jahren Dinge abschreiben, die eigentlich 30, 40 Jahre halten. Das macht das System natürlich extrem teuer. Theoretisch können wir, wenn wir den Verbrauch ein Stückchen mit der Erzeugung zusammenlegen, das sagt ja auch Philipp Schröder, könnten wir deutlich günstiger agieren. Das kennt jeder Besitzer von einer Solaranlage, wenn er sich dann ein bisschen selber optimiert. Klar. Egal, ob das jetzt sozial verträglich ist oder nicht. Wo entsteht die Wertschöpfung? Deswegen finde ich die Idee von Inner City, das mit LyncTech so ein bisschen voranzutreiben, total smart. Und Smart Meter Now ist ja erstmal nur eine Möglichkeit für euch, an Endkunden zu kommen, ja auch mit Versorgern in Kontakt zu treten. Ist ja ein besseres Akquise-Tool, kannst du ja quasi für dein Software-Geschäft ja gar nicht wünschen.
Genau. Es hat sich das Geschäft ja schon fundamental verändert von, wir haben diese paar zentralen Energieproduzenten und verkaufen möglichst im Massengeschäft sozusagen und dann möglichst günstig an Endkunden hin zu einer Rolle, wenn du fragst, was die Wertschöpfung ist, eher eines Managements von verschiedenen Energieformen und dann auch noch dezentral vor Ort. Also das Beispiel von vorhin, als ich gesagt habe, naja, was wäre, wenn du irgendwann komplett autark bist, dann wärst du ja im Zweifel vielleicht gar nicht mehr Kunde von deinem lokalen Stadtwerk. Wenn nicht das Stadtwerk mehr zu bieten hat, als nur Strom und Gas zu produzieren, sondern auch vielleicht in der Lage ist, dir ein Produkt anzubieten, das du nutzen kannst, um das alles zu managen. Denn das haben die Stadtwerke und Co. in den letzten Jahrhunderten ja irgendwie gut gelernt und im Griff. Und ich glaube, das muss ihre zukünftige Rolle sein. Und deswegen ist Hems für uns auch so strategisch. Das ist beim Kunden, das ist dein Endkundenkontakt, wo du jeden Tag im Zweifel ja viel mehr als früher. Früher hast du einmal im Jahr deinen Verbrauch irgendwie deinem Stadtwerk gesagt und dann die Rechnung bezahlt. Und heute beschäftigst du dich manchmal jedenfalls täglich damit und guckst, wie war denn meine Auslastung heute Nacht?
Das stimmt. Da wäre meine Frage an dich. Ist das nicht so eine Art Kleingärtner-Perspektive? Also, weil wer hat denn schon die Zeit und die Geduld, so wie du und ich, sich mit irgendwie dem Verbrauch auseinanderzusetzen oder zu schauen, wann wird jetzt irgendwie die Wärmepumpe angeschaltet, wann kann das irgendwie laden? Eigentlich doch wie bisher nichts damit zu tun habe, dann sage ich lieber dem Stadtwerk in der City hier, ihr habt Zugriff auf meine 3 großen Verbraucher, ich habe auch eine Solaranlage, ihr optimiert das sozusagen für mich. Ich bekomme trotzdem einmal im Jahr die Rechnung und weiß aber, dass ich bestimmte Investitionsentscheidungen getroffen habe, die dazu führen, dass das für mich langfristig günstiger ist. Dafür könnt ihr aber entscheiden, wann wird meine Batterie geladen, geht mein Solarstrom jetzt irgendwie in meinen eigenen Haushalt, ich zahle vielleicht sogar selber was dafür, Hauptsache ich muss mich nicht drum kümmern. Also ich sehe natürlich diesen Spieltrieb auch bei mir, wenn man diese ganzen Daten hat und damit irgendwie spielen kann, ist irgendwie interessant zu sehen. Aber wer wird das denn langfristig irgendwie wollen, sich damit zu beschäftigen? Das ist ja,
wir sind also ist ja immer so, die Early Adopter, das sind so die Experimentatoren, die interessieren sich für sowas noch und du wirst diese Adoption im Mainstream nur bekommen, wenn das nicht mehr notwendig ist. Ne? Ja. Und ich glaube schon, dass Stadtwerke und Co. dann eine große Rolle spielen können, genau das dir anzubieten und zu sagen, du musst dich darum nicht kümmern, du bist weiterhin unser Kunde, obwohl du vielleicht bei uns gar keinen Strom mehr kaufst. Im Zweifel kauft in der City nachher Strom von dir, den du zu viel produzierst im Sommer, weil sie den für ihre B2B-Kunden brauchen, die irgendwie unterjährig voll durchballern und nicht sagen können, auch heute machen wir im Stadion mal das Licht aus. Und das ist eine ganz neue Rolle. Dann werden sie plötzlich eben zum Manager von Energielösungen, dezentral und in der Fläche. Und das ist eine spannende Rolle, aber dazu brauchst du eben diesen Endkundenkontakt. Kannst nicht sagen, ich bin der, der im Hintergrund nur noch Strom liefert und immer der am wenigsten dafür zahlen will. Das kann nicht gut gehen.
Haben dich in deinem Freundeskreis, wir nehmen ja jetzt hier auf im Mai 2026, der Iran-Krieg läuft jetzt schon, wie lange? Schon 100 Tage? Schon lange, glaube ich.
60 Tage hätte er nur dauern dürfen.
Ja, sprechen dich auch jetzt die ganzen Freunde und Familie an, die jetzt auf einmal mit dem Thema E-Auto, Wallbox, Solaranlage, Ölheizung ausbauen, jetzt doch um die Ecke kommen, weil sie merken, es wird zu teuer mit Fossilen?
jetzt nicht nur wegen des Kriegs, sondern tatsächlich so, wie mich immer noch Leute ansprechen, sagen, du kennst dich doch mit Computern aus und denken, ich kann nur, weil ich Informatik studiert habe, irgendwie jedes Elektronikproblem lösen. Ja, ich kenne mich immer noch viel zu wenig aus, um jedem da helfen zu können. Aber das Thema ist definitiv auch durch diese Krisen natürlich bei den Leuten angekommen, aber auch durch Regulatorik. Wie gesagt, alle Eigenheimbesitzer mussten sich da jetzt irgendwie mit beschäftigen, was sie denn mit ihrer Gasheizung irgendwie perspektivisch machen und so. Das habe ich in der Vergangenheit ja auch als Privatmensch mir keine Gedanken drüber gemacht, ja. Hm.
Okay, dann meine letzte Frage und dann kannst du noch sagen, ob ich noch Fragen vergessen habe. Wenn wir jetzt 1400 Stadtwerke haben, wir haben jetzt 2026, wie viele Stadtwerke haben wir 2030 noch? Reden wir dann über, also wir werden auf jeden Fall nicht mehr Stadtwerke haben, ich glaube, darauf können wir uns festlegen.
Ja.
Ne? Aber reden wir darüber, dass sich das stark konsolidiert, wir dann Richtung 1000 gehen oder reden wir eigentlich über keine nennenswerte Veränderung?
Meine Vermutung wäre, nach außen, was die Marken angeht, wird es keine nennenswerte Veränderung geben, weil das dahinter passieren wird. Ne? Also du wirst weiter mit deinem lokalen Energieversorger einen Vertrag haben, auf der rechten steht weiterhin Stadtwerk XY und dass da im Hintergrund längst über Joint Ventures und über wir kaufen dir dein Netz quasi ab und liefern es dir dann und du schreibst noch deine Marke obendrauf. Da denke ich schon, dass sich das stark konsolidieren wird, aber das wird der Endkunde vielleicht gar nicht so mitbekommen.
Okay. Haben wir das vergessen?
Haben wir was vergessen? Ich glaube, der Energiemarkt ist so wahnsinnig komplex, dass es tausend Themen gibt, mit denen man sich noch beschäftigen würde. Was wir bei InnerCity jetzt ganz viel machen, ist im B2B-Bereich auch das Thema bidirektionales Laden und Co. Da gibt es spannende Projekte von InnerCity, wo sicher auch demnächst noch mehr kommen.
Im B2B-Bereich? Wird. Warum im B2B-Bereich?
Wir haben die größeren Flotten und am ehesten Interesse auch, die irgendwie zu Geld zu machen. Die stehen halt viel rum. Warum sollen die denn nicht als Speicher auch dienen können?
Haben wir jetzt einen Standard für bidirektionales Laden in Deutschland, der das jetzt
Ich weiß nicht, ob das ein Standard ist, aber zumindest haben wir jetzt funktionierende Lösungen. In der City, das ist auch öffentlich, hat schon mit VW in der Kooperation mit ID Buses tatsächlich bidirektionales Laden an Ladesäulen gemacht. Das funktioniert. Gibt es halt noch ein paar Ausbaustufen, damit das irgendwie auch noch...
Da brauche ich aber ein Angebot von InnerCity, irgendeine InnerCity-kontrollierte Ladesäule und dann geht der Strom, also wir reden jetzt über Vehicle to Grid, nicht Vehicle to Home.
Genau.
Da gibt es aber erst so Tests. Es ist nicht so, dass ich mir jetzt zu Hause das schon selber zusammenbasteln kann.
Nee, da müssen noch eine ganze Menge Komponenten zusammenkommen, aber es ist halt wichtig, dass wir das mal aus dem Experimentierstadium rauskriegen, weil ich glaube schon, dass das gesamtgesellschaftlich als Lösung für keine Gaskraftwerke mehr brauchen zu müssen fürs Zwischenspeichern von überschüssigem Strom, sondern zu sagen, ich verteile es in der Fläche auf eine immer weiter steigende Anzahl von E-Autos, macht ja total viel Sinn. Die stehen da, sind oft sowieso nur zur Hälfte gefüllt. Warum nicht überschüssigen Strom dort zwischenspeichern und im Zweifel nachts, wenn er gebraucht wird, weil die Sonne nicht scheint, wieder abrufen, weil die Autos sowieso in der Garage stehen und am nächsten Tag nur noch 10 Kilometer bewegt werden. Also das ist ja eine wahnsinnig attraktive Möglichkeit, dezentral diese Infrastruktur zu nutzen. Und für B2B ist es deswegen spannend, weil für so einen Eigenheimbesitzer, der mit seinem einem E-Auto vorm Haus, wird das jetzt kein großer Business Case sein. Aber im Flottenbereich?
Ist es. Ich habe jetzt Claude, habe ich mal alle meine ganzen Verbrauchs- und Erzeugungsdaten gegeben in den letzten 4 Jahre und so ein bisschen rumrechnen lassen, würde sich jetzt eine zweite große Batterie lohnen. Ich habe 2 Wechselrichter. Jetzt sind wir bei Batteriepreisen, also Robot-Batterien, die bei meinen Kostal-Dingern ranpassen, sind bei 150 Euro pro Kilowattstunde, was ja schon eigentlich sehr günstig ist, aber es würde sich erst lohnen ab 50. Ich versuche es innerhalb von 5 Jahren, muss der Return da sein. Und dann war die Aussage von Claude, wahrscheinlich wird es in den nächsten 5 Jahren auch entsprechende Lösungen für bidirektionales Laden geben. Reden wir nicht mehr über 20 Kilowattstunden, die du in den Keller stellst, sondern hast du immer irgendwie flexible 30, 40 sozusagen rumstehen in der Garage.
Genau.
Und dann wird schon ein Business Case draus. Also würde ich jetzt für ein Auto 5.000 Euro mehr zahlen, weil es das irgendwie kann? Wahrscheinlich nicht. Das lohnt sich nicht.
5 Jahren kriegst du das nicht wieder rein.
Aber wenn es diese Fähigkeit hätte, zum gleichen Preis, also ein Auto mit gleichen Specs, würde ich es wahrscheinlich nehmen, weil ich dann jedes Jahr nochmal 300, 400 Euro irgendwie sparen. Signifikant viel Geld sparen könnte. Aber,
ja, so wie du meinst, dafür bin ich nicht bereit, zusätzlich zu investieren, aber wenn das erstmal Standard ist, dann ist es, glaube ich.
Okay, also damit experimentiert ihr. Haben wir noch was vergessen?
Stimmt,
haben wir noch was vergessen. Dann das liefern wir nach für alle, die einen Smart Meter brauchen und keine Antwort vom Netzbetreiber. smartmeter.now
oder smartmeternow.de
oder smartmeternow.de. Björn, danke für deine Zeit.
Herzlichen Dank.